Domradio Sonntagslicht.
Hallo zusammen, ich bin Michelle und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Sonntagslicht. Was für eine Woche liegt da hinter uns. In der Politik bei uns ist einiges passiert. Scholz hat das Ende der Ampelkoalition angekündigt und weltpolitisch, naja, das werden alle mitbekommen haben. Trump wird der neue US-Präsident. Zum zweiten Mal. Dazu Novemberwetter. Da kann man sich schon mal denken, was ist das eigentlich für eine blöde Zeit gerade? Aber dafür ist dieser Podcast ja nicht da. Wir schauen auf das Sonntagslicht. Wir schauen auf die schönen Nachrichten, auf die positiven Entwicklungen und lenken den Blick auf die schönen Dinge. Wir wollen hier nichts einfach schönreden oder ignorieren. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber einfach zeigen, dass auch gute Dinge passieren. Wir bekommen es ja manchmal nur nicht so mit. Und am Ende habe ich auch noch ein paar aufmunternde Worte im Impuls für euch, mit denen ihr hoffentlich gut in die neue Woche starten könnt. Also, legen wir los. Ich war im Gottesdienst. Oma hatte ja Gedächtnis. Und ich saß da so und dann hat der Pfarrer seine Predigt gehalten und ich dachte mir, ja, da kann ich jetzt so gar nichts draus mitnehmen. Also, und meinen Eltern, meiner Schwester ging es auch so, also war nicht nur mein Empfinden. Es war verdammt langweilig, bin ich ganz ehrlich, kann man ruhig so sagen. Dabei bin ich schon oft aus Gottesdiensten gegangen und habe gedacht, ja, da nehme ich jetzt richtig was für mich mit. Da habe ich jetzt neue Impulse, da fühle ich mich abgeholt. Ja, war dann hier eher das Gegenteil. Jetzt kann man sagen, nicht mein Problem, gehe ich halt nicht mehr hin. Aber das wäre Eddie Hünecke zu einfach. Der ehemalige Wise Guys-Sänger coacht Pfarrer und Pfarrerinnen in Altarpräsenz. Ich freue mich ja immer, wenn Menschen sich nicht einfach nur beschweren, sondern sich aktiv einbringen, um Kirche besser zu machen. Eddie Hünecke geht nämlich auch gerne sonntags in die Kirche, weil er findet, dass das eine große Gelegenheit ist, Kraft zu schöpfen.
Und dann sitze ich da gelegentlich und ärgere mich, weil diese Chance vielleicht besser genutzt werden könnte. Da ist oft, finde ich, Luft nach oben, dass Menschen mich besser erreichen könnten. Also der Pfarrer, die Pfarrerinnen stehen da manchmal und ich habe das Gefühl, die lesen was ab, sind aber gar nicht so richtig verbunden mit dem, was sie da sagen. Es ist irgendwie nicht richtig authentisch. Ich spüre den Menschen gar nicht so richtig, der da ist. Und da ja, arbeite ich jetzt seit einiger Zeit mit Pfarrerinnen und Pfarrern dran und habe da große Freude dran und kriege da auch tolle Rückmeldungen. Macht mir sehr viel Spaß und ich bringe da so ein bisschen meine beiden Leidenschaften zusammen, ne? Die Bühne und die Kirche.
Ich kann das so gut verstehen, was er da sagt. Ich denke mir da manchmal auch echt, sag mal, wen soll das denn abholen, wenn man nicht Theologie studiert hat? Aber umso schöner, dass der ehemalige Wise Guys-Sänger mit den Pfarrern und Pfarrerinnen arbeitet, damit es besser wird. Und auch toll, dass die das annehmen und nicht sagen, nö, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt auch so. Hünecke wäre sogar fast selber Pfarrer geworden. Er ist der Kirche generell sehr verbunden und er lässt das auch in seine Arbeit als Musiker einfließen.
Ich glaube schon, dass man mir anmerkt, dass ich einen christlichen Hintergrund habe. Ich bin ja in einem Pfarrershaushalt evangelischer Natur aufgewachsen und habe mal Theologie studiert und fühle mich wohl in Kirchen generell und in Gemeindesälen. Da fühle ich mich immer zu Hause. Ich glaube, das merken die Leute, die Gemeinden, die Chöre. Ich mache ja auch viel mit Kirchenchören zusammen oder mit Pfarrern. Gelegentlich stelle ich mein Coaching vor, dass ich mache vor Fahrrad. Also ist so ein bisschen mein Club, sag ich mal, meine Tribe.
Die Kirche ist mein Club. Süß auch irgendwie. Das ganze Interview mit Eddie Hünecke, das gibt es auf domradio.de, falls Sie das nochmal nachlesen wollen. Die Bilder, die uns aus Spanien erreicht haben, waren ein echter Schock. Wassermassen, die ganze Orte zerstört haben, Autos ineinander geschoben haben und leider auch viele Menschen das Leben gekostet haben. Das ist furchtbar und viele in Deutschland waren sicherlich auch erinnert an die Flut im Ahrtal hier im Juli 2021. Pfarrer Achim Kunze ist deutscher Seelsorger in Costa Blanca und hat mit uns gesprochen. Bei ihnen hat es auch viel geregnet, sagt er, aber nicht so sehr wie zum Beispiel in Valencia. In seiner Gemeinde gab es verschiedene Reaktionen. Angst, dass das bei einem selbst auch passiert, aber auch große Hilfsbereitschaft.
Also hier von der Gemeinde aus sind es vor allen Dingen Institutionen, aber auch zum Beispiel eine Nachbargemeinde, die Baptistengemeinde, die haben das gleich organisiert und da machen wir dann eben den Aufruf, geben wir weiter und dort werden eben die Sachspenden gesammelt und gestern ist schon der erste Lastwagen in die Region gefahren. Dazu hat jede Organisation auch Spendenkonten eingerichtet und da ist auch die Spendenfreudigkeit und Bereitschaft sehr hoch, da etwas zu helfen. Und Einzelne sagen auch, ich kann ja nicht jetzt zum Gottesdienst gehen, ich muss jetzt losfahren. Das haben wir jedenfalls hier gesehen. Ja, bis zu 15.000 Menschen haben sich dann im Süden von Valencia gesammelt und wurden dann eben mit Bussen in diese Einsatzgebiete auch gebracht.
Wow, das sind viele. 50.000 Menschen, die helfen wollen. Wahnsinn. Ich komme auch aus einer Flutregion in der Eifel. Es war nicht so schlimm wie im Ahrtal bei uns, aber es war schlimm. Und ich erinnere mich, dass damals auch wahnsinnig viele Menschen wie selbstverständlich gesagt haben, gut, dann packen wir jetzt an. Jetzt wird aufgeräumt. Egal, ob beim Nachbarn oder bei völlig Fremden. Wer keinen Schaden hatte, hat woanders geholfen. Und das hat, glaube ich, vielen Menschen, die betroffen waren, viel Kraft gegeben. Man ist nicht alleine. Schön, dass das jetzt in dem Fall auch so läuft, so furchtbar diese Katastrophe auch trotzdem ist. Kunze hat auch erzählt, dass die Caritas sehr aktiv ist und hilft und auch die Gemeinde vor Ort. Die Solidarität in der Zivilgesellschaft sei sehr stark.
Und das hilft auch, denke ich, hier den Menschen vor Ort, dass viele wieder nachfragen. Das geht uns auch so, dass Freunde auf einmal wieder Kontakt suchen und sagen, hey, wie geht's euch? Das ist auch ganz wichtig, dass man das aufrechterhält in solchen Situationen, dass man einfach aneinander festhält. Das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion auch von Kirche, dass wir hier die Gemeinschaft einfach wieder fördern und miteinander auch im Gespräch bleiben.
Auf jeden Fall. Also schlimme Nachrichten, aber sehr positive Reaktionen in Form von Hilfe von vielen Organisationen und Freiwilligen in Spanien nach der Flut. Der November ist der graue Monat. Der Herbst geht in den Winter über, also zumindest fühlt es sich so an. Es ist verdammt kalt draußen. Aktuell kann ich die Domspitzen kaum sehen, weil es so neblig ist. Aber ich liebe den November, weil da sind auch die Martinsumzüge. Und ich finde das St. Martins-Gefühl, so nenne ich das jetzt einfach mal, das ist so schön. Es riecht nach Fackeln und nach frischem Weg und die hellen Lichter in der Dunkelheit. Dazu spielt der Musikverein, das Lichtermeer, die Kinder mit bunten Laternen. Also vielleicht seht ihr es jetzt schon so ein bisschen vor euch und geht sogar hin oder seid schon hingegangen. Zum Wuppertaler Martinsumzug kommen etwa 6.000 Menschen, also wirklich viele. Werner Kleine ist Organisator und hat erzählt, was für ihn der schönste Moment beim Martinsumzug ist.
Also für mich ist der beeindruckendste Moment, wenn um 5 Uhr der Zug noch nicht losgeht, aber wenn ich den Zug quasi eröffne und die ersten Worte spreche. Ich stehe dann immer oben auf den Stufen der Lorenzuskirche. Ich habe einen wunderbaren Blick über den Platz. Die Dämmerung ist dann so weit runter, dass es schon so ein bisschen dunkel ist. Dann biete ich die Kinder immer einmal, ihre Fackeln hochzuhalten. Und dann blinken überall die Blaulichter drumherum und die Fackeln der Kinder. Das ist für mich schon der schönste Moment des ganzen Tages. Für die Kinder ist es sicherlich das Martinsspiel. Und danach gibt es dann Bäckmänner. Die Bäcker der IG Friedrich-Ebert-Straße, das ist eine Interessengemeinschaft der Einzelhändler hier im Luisenviertel, stiften über 1.000 Bäckmänner. Wenn die verteilt werden und die Kinder dann so ein Bäckmann geschenkt bekommen, man glaubt gar nicht, was das mit Kindern macht, wenn die so ein Bäckmann geschenkt bekommen. Das ist einfach schön.
Das stimmt. Ich fand das als Kind auch immer toll. Und Kinder strahlen wirklich richtig, wenn die so ein Bäckmann geschenkt bekommen. Das ist so süß. Schön, dass sich da jemand und ein ganzes Team so viel Mühe macht, um ein tolles Erlebnis für Groß und Klein auf die Beine zu stellen. Und noch besser, dass der St. Martins-Umzug inklusiver geworden ist.
Vor 2 Jahren wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass auch viele Kinder dabei sind, die ein Hörproblem haben, die schwerhörig oder ertaubt sind. Wir haben seit 2 Jahren haben wir eine Gebärdendolmetscherin dabei, die also alles, was ich sage, auch das Martinsspiel in Gebärdendolmetscht. Also es ist mittlerweile so eine richtig große, tolle Aktion geworden, wo wir versuchen, möglichst viele anzusprechen.
Also, auch daran wird gearbeitet, denn St. Martin und die Geschichte um ihn soll ja für alle Menschen erlebbar sein. Er steht wie eine Eins, der Weihnachtsbaum am Kölner Dom. Gerade werden die Weihnachtsmärkte in vielen Städten aufgebaut. Wir gehen eben mit großen Schritten auf den Advent zu. Weihnachten ist für viele eine Zeit des Konsums. Es wird viel gegessen, leider oft auch zu viel gekocht und dann weggeworfen. Es wird viel geschenkt und leider auch da viel weggeschmissen danach. Der Kölner Weihnachtsmarkt hat jetzt sein Herzstück bekommen. Wie jedes Jahr soll der Baum in der Mitte stehen und von dort aus das Lichternetz über die Stände gespannt werden. Das sieht ganz toll aus. Aber hier fängt das Thema Nachhaltigkeit schon an. Birgit Grothus von der Kölner Weihnachtsgesellschaft.
Also der Baum kommt aus der Eifel, ist 23 Meter hoch und stand bis gestern Morgen noch in einem Privatgarten und ist für den einfach zu groß geworden. Thema Sturm und so, das wird ja auch immer mehr ein Thema. Und jetzt hat er nochmal seinen ganz großen Auftritt bei uns. Und die Familie, denen er gehörte, haben sich schon immer gewünscht, dass er mal, weil er so schön ist, dass er einmal komplett beleuchtet ist und die kommen auf jeden Fall uns auch noch besuchen und werden ihren Glühwein hier bei uns unter ihrem Baum trinken.
Ja, fein. Also kein Baum aus dem Wald, der noch gut hätte stehen bleiben können für ein paar Jahre, sondern einer, der eh zu groß war und weg musste, weil er eine Gefahr dargestellt hat. Der Weihnachtsmarkt hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben.
Also der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist seit 2023 auch ISO-zertifiziert als nachhaltiges Event. Das war letztes Jahr eben neu. Wir sind aber jetzt im 15. Jahr und sind schon immer nachhaltig. Wir haben eben schon immer LEDs, auch in den großen Baum kommen natürlich LEDs rein. Wir haben klar die Keramiktassen, wir haben Ökostrom, wir haben eben dann auch viele Stände, die sich mit dem Thema beschäftigen. Auch die Mieter, ne, müssen natürlich zu dem Thema passen, tragen das ja mit. Eben Thema Upcycling. Wir achten darauf, dass alles fair gehandelt ist, was bei uns auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wird. Und sind aber auch immer im Prozess. Das verlangt eben auch diese Zertifizierung, dass wir immer gucken, wo kann man noch nachhaltiger werden oder noch was optimieren.
Nachhaltigkeit geht auch an Weihnachten und in der Zeit lohnt es sich einfach ganz besonders darauf zu achten. Okay, reden wir noch kurz über die US-Wahl. Aber nicht über Trump. Es gab nämlich ein historisches Ergebnis. Die erste Transperson hat einen Sitz im US-Kongress. Kollege Maximilian Helmes hat die Infos.
Sarah McBride, 34 Jahre alt, aus Delaware. Sie sitzt für die Demokraten im Repräsentantenhaus. Sie betonte, dass sie für sie persönlich ist es wichtiger, ihre politischen Ideen zu kommunizieren, als ihre Identität als Transperson. Das will sie einfach nicht so in den Vordergrund stellen. Sie kümmert sich gerne um Themen wie Kinderbetreuung, das Krankentagegeld will sie sich für einsetzen. Das ist bei uns ja Standard in Amerika nicht. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen, Wohnraum und so Gesundheitsversorgung, das sind ihre Themen. Ihre Wahl sehen viele Menschen auf der Welt als eine wichtige Botschaft für Transpersonen.
McBride war auch die erste offen lebende Transperson, die bei einem Parteitag einer der Großparteien eine Rede gehalten hat. Und 2020 war sie auch die erste Transfrau, die auf Bundesstaatenebene einen Senatssitz errungen hat. Trumps Politik richtet sich häufig gegen Transpersonen und gegen die LGBTQ+-Community. Generell und vor dem Hintergrund ist der Einzug von McBride in den Kongress also extrem wichtig. Das war aber nicht die einzig gute Nachricht für die Demokraten in Delaware. Lisa Blunt Rochester hat eine der US-Senatssitze im Bundesstaat gewonnen und ist damit die erste Frau und die erste Schwarze, die Delaware im Senat vertritt. So, haben wir das Thema US-Wahl noch drin gehabt, aber mit dem Sonntagslichtdreh.
Die Inspiration.
Und schließen wollen wir in dieser Woche mit einem Gespräch, das wir im Domradio mit dem Kapuzinerpater Paulus Terwitte geführt haben. Es ging um die US-Wahl, aber auch um die Frage, wie man mit Sorgen und Ängsten richtig umgeht, wie man sie wahrnimmt, aber dass man sich eben nicht von ihnen die Sicht auf das Gute nehmen lassen darf. Und deshalb hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem Interview, das ihr wie immer in voller Länge online auf www.domradio.de findet.
Sie haben ja sicherlich durch Ihre Arbeit schon vielen Menschen aus Zeiten der Angst und Mutlosigkeit geholfen. Gibt es da vielleicht ein Rezept, das wirklich immer funktioniert?
Ich glaube, da muss jeder mal in seine Geschichte gucken. Aber das Beste ist, dass wir das, was Elie Wiesel sagen, in den Vordergrund holen. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Woher nehmen Juden jetzt heute die Kraft? Wo haben sie nach dem Holocaust Kraft genommen? Natürlich aus der Zusage des Segens Abrahams, aus der Erfahrung des Exodus, aus der Erfahrung, dass sie im Segen Gottes sind. Und das ist ja eine Glaubenstatsache, die durch weltliche Erfahrungen immer ganz, ganz erschüttert wird. Aber jeder kann auch ganz persönlich sich fragen, was habe ich schon durchgestanden, wer war an meiner Seite? Und es lohnt sich vielleicht auch mal, das Handyfotoalbum anzugucken oder mal das richtige Fotoalbum oder mal zu gucken, welches Bild steht bei mir im Regal, tief einzuatmen und zu sagen, da bin ich ja auch schon durchgekommen und ich lebe ja noch. Und aus dieser Erinnerung kann ich Kraft schöpfen, auch heute, wenn mich Ängste befallen, zu sagen, auch das werde ich packen.
Gibt es vielleicht sogar eine Figur, an der sich zeigen lässt, dass es sich wirklich lohnt, nicht die Hoffnung zu verlieren?
Die beste Figur, finde ich, ist immer noch der Jakob, der am Jabok kämpft mit Gott mitten in der Nacht. Und das Gegenbild dazu ist Jesus, der am Ölberg mitten in der Nacht Angst hat und auch wirklich Blut schwitzt. Und dass wir erstens daraus lernen können, ich darf die Angst zulassen. Ich suche mir Leute, mit denen ich zittern kann, fragen kann, suchen kann. Aber dann fassen wir uns an die Hand und sagen uns miteinander, es gibt eine Kraft, die von Gott her in dieses Leben kommt. Und diese Kraft ist Kreativität, ist Heiliger Geist, ist Aufbau, ist Neuaufbruch. Und dann bin ich schnell in der Osternacht und denke, aus dem härtesten Stein kann noch ein Lebensfeuer geschlagen werden. Und das lässt mich ständig zuversichtlich sein.
Wir sitzen ja alle im selben Boot, wenn ich jetzt auch an meine Mitmenschen, an unsere Mitmenschen denke. Wie kann ich denn vielleicht anderen Menschen Hoffnung machen? Haben Sie da noch einen Tipp?
Ich glaube, dass man aufhört, einfach nur immer die schlimmen Nachrichten zu wiederholen. Wir sind ja eigentlich als Christen Menschen der guten Nachricht. Und es gibt ja viel mehr Gutes zu erzählen, als Schlechtes zu erzählen. Es gibt ja nicht nur Donald Trump, es gibt ja noch 360 Millionen andere Amerikaner. Es gibt Menschen, die sich auf den Weg machen, die das Neue suchen, wunderbare Leute, junge Menschen, die sich bereitstellen, das Neue zu tun. Und selbst wenn Krieg tobt und wenn Leute glauben, Waffen, die müssen das letzte Wort haben, gibt es immer wieder Menschen, die inmitten dieses ganzen Getümmels aufstehen. Und darum kann ich anderen dadurch Mut machen, dass ich erstens ihre Angst ernst nehme und das zweite sage, du, schau mir mal in die Augen und schauen wir mal miteinander nach vorne. Es ist dort eine Zukunft, die ich als Christ glauben kann, die von Gott gestaltet ist. Und das gibt mir viel mehr Kraft und Motivation als all die vielen schlimmen Schreckensnachrichten, Kurznachrichten, die in mein Leben regnen.
Wie gemacht für diesen Podcast, oder? Mit dem Gedanken entlasse ich euch jetzt mal in die anstehende Woche. Macht es euch fein, lest nicht nur schlechte Nachrichten, verliert die Hoffnung nicht und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.